Gnade sei mit euch und Friede von unserem Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für den fünften Sonntag nach Trinitatis steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Dort heißt es: Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt: der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt: Fels. Amen. Liebe Gemeinde, moderne Theaterinszenierungen sind für den Zuschauer nicht selten eine ziemliche Herausforderung. Auf einer minimalistisch ausgestatteten Bühne laufen Menschen umher, begegnen einander, gehen wieder auseinander, sagen Dinge zueinander, die irgendwie nicht zueinander passen und von denen man als Zuschauer doch vermuten muss, dass sie in irgendeinem untergründig verklausulierten Zusammenhang stehen und doch irgendeinen Sinn ergeben müssen. Bei einer guten Inszenierung stellt sich trotz aller zeitweiligen Verwirrung das Gefühl ein, dass der Regisseur oder die Regisseurin das normale Leben hier so verfremdet hat, dass alles Überflüssige und Banale gleichsam weggeschmolzen wurde, damit am Ende die großen Fragen und Themen übrig bleiben. Die Anmutung des Johannesevangeliums gleicht in manchem solch einer modernen Theaterinszenierung. Der ganze äußere Ablauf erscheint manchmal seltsam verfremdet und merkwürdig reduziert. Kein störendes Detail soll hier ablenken von den Vorgängen, die sich da in der Tiefe abspielen. Also Vorhang auf, erster Szenenabschnitt. 4 Personen auf der ansonsten leergeräumten Bühne. Johannes der Täufer, 2 seiner Jünger stehen zusammen und Jesus geht an ihnen vorüber. Die Blicke der kleinen Gruppe folgen Jesus. Das ist alles. Eine knappe Szene. Aber sie spricht aus dem, was in ihr mitschwingt. Denn dem Evangelisten Johannes war das sehr wichtig, diese Beziehung, die der Täufer zu Jesus hatte. Es hat ihn sehr beschäftigt. Der Täufer stand für ein radikales moralisches Programm des Glaubens. Er hatte im Namen Gottes am Jordan zur Umkehr gerufen, hatte einen konsequenten Lebensstil gepredigt, Solidarität mit den Ärmsten angemahnt, war gegen die Dekadenz der herrschenden Klasse, dem Königshaus des Herodes, angetreten. Aber Jesus, der selber aus dieser Täuferbewegung stammte, geht in diesem Augenblick symbolträchtig an ihm vorbei. Er geht gewissermaßen über ihn hinaus, denn er hat noch ein anderes, ein größeres Ziel. Wenn man diese erste exemplarische Szene auf der Bühne nachstellen würde, so stelle ich mir vor, dass auf einer großen Videoleinwand im Hintergrund Bilder von Jesus in seinen vielfältigen Gestalten vorüberziehen würden. All die Bilder von ihm, die uns zu den unterschiedlichen Zeiten unseres Lebens begegnet sind. Vielleicht würde da der gute Hirte erscheinen, wie ihn manche vielleicht noch aus ihrer Kindheit vor Augen haben. Jesus, der sanftmütig seine Schafe weidet. Oder Jesus steigt als Urbild des guten Menschen in uns auf und an uns vorüber, der Barmherzige, der sich konsequent um die Schwachen kümmert. Vielleicht erscheint er auch Jesus als radikaler Wanderprediger, der gegen die Heuchelei der religiösen oder sonstigen Eliten predigte. Wenn wir an all diese unterschiedlichen Jesusbilder denken, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnet sind, hat sich jemals daraus für uns ein innerer Impuls ergeben, ihm wirklich zu folgen, ihm auf die Spur zu kommen, sich von ihm über das hinausführen zu lassen, was wir sowieso schon denken und glauben? Vielleicht blicken wir eher aus einer inneren Distanz auf all diese Bilder und stellen eine Frage. Gibt es da wirklich etwas für uns zu erwarten, wenn wir auf ihn schauen? Etwas, dem wir nachgehen sollten? Die beiden Jünger scheinen etwas gefunden zu haben. Sie folgen Jesus und sie folgen ihm, weil der Täufer ihnen einen Hinweis gab. Siehe, das ist Gottes Lamm. Und das heißt, dort in diesem Jesus findet ihr den, in dem Gott selbst wohnt. Ich kann euch nur zur Umkehr rufen und euch an die Gebote Gottes erinnern, aber dort geht der, der euren innersten Herzensgrund berühren kann, weil er sich für uns hingibt. Lamm Gottes. Und so folgen sie ihm. Und es folgt zugleich eine zweite exemplarische Szene, der erste Dialog. Wieder stellen wir uns eine leere Bühne vor. Johannes ist verschwunden von ihr. Jesus geht voran und die zwei folgen ihm. Plötzlich dreht sich Jesus um und fragt: Was sucht ihr? Auf der Bühne würde jetzt eine lange Pause folgen. Diese Frage steht mächtig im Raum und legt sich über die beiden Jünger, legt sich auch über uns Zuschauer und setzt sich in uns fest. Ja, was suche ich eigentlich? Nach einem Menschen, mit dem man sich verbinden kann, um seine Einsamkeit zu überwinden? Nach einer Liebe, die es wert ist, gelebt zu werden? Nach der Anerkennung, die mir immer vorenthalten wurde. Nach etwas, was eine Bedeutung hat, einen Sinn für mein Tun. Was suchst du? Warum bist du an diesem Abend noch einmal hierher gekommen? Die Jünger antworten nicht direkt auf diese Frage. Wie sollte man denn auch darauf eine konkrete Antwort geben? Die liebe Seele weiß es doch selbst nicht. Sie weiß es erst, wenn sie sieht, was sie sucht. Sie hat nur diese Sehnsucht, die an ihr zieht. Und so sucht sie den Horizont ab nach jemandem, der es wissen könnte, der einen Weg kennt, ein Ziel vor Augen hat, einen Ort, aus dem heraus sie die innere Sicherheit gewinnt. Die Sehnsucht endlich gestillt wird. Die Jünger sind Jesus gefolgt, weil sie wissen wollen, ob Jesus so jemand ist, jemand, der einen solchen Ort kennt. Und deshalb stellen sie die Gegenfrage: Wo wirst du bleiben? Was eigentlich bedeutet: Wo ist deine Bleibe? Wo bist du zu Hause? Der Berliner Autor Daniel Schreiber hat in seinem Buch Zuhause die Suche nach dem Ort beschrieben, wo er endlich bleiben kann. Viele Jahre genießt er sein Leben, das sich zwischen New York und London abspielt, und er springt unentwegt zwischen den Welten hin und her. Und er hält es nirgendwo lange aus, muss immerzu weiter, bis er irgendwann in eine Depression schlittert. Seine eigene Diagnose lautet Heimatlosigkeit. Und er erzählt dann von seinem Bemühen, diese Heimat zu finden, indem er endlich aufhört zu fliehen vor sich selbst und vor den anderen. Und er schildert, wie er rausgeht und nach sich anfreundet mit seiner Umgebung, sich einfindet an dem Ort, an dem er bleiben möchte. Wo ist deine Bleibe? Und wohin gehst du, wenn du sagst, du gehst nach Hause? Man muss ja wissen, wo man bleibt, wenn die Zeit vergeht und die Dinge sich um uns herum verändern. Wenn man merkt, dass man sich im Vielerlei, im Überall und Nirgendwo verbraucht hat. Wo ist deine Bleibe? Der Ort, von dem aus du diese Welt begreifen kannst, durch den du in der verwirrenden Vielzahl der Welten Orientierung und Halt findest. Der Ort, der in dir bleibt, auch wenn du dich auf den Weg machst. Der Ort, wo du Vertrautheit empfindest, das Gefühl, dort hinzugehören und dazuzugehören. Wo ist deine Bleibe? So fragen die Jünger Jesus. Und Jesus reagiert ausnahmsweise ganz unmittelbar und direkt auf diese Frage der Jünger. Er sagt: Kommt und seht. Und die Jünger, so heißt es im biblischen Text, kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Wohin hat Jesus die Jünger mitgenommen? Was haben sie gesehen? Was haben sie erlebt, als sie zu dieser Bleibe Jesu kamen? Das Evangelium verschweigt an diesem Punkt die näheren Angaben. Oder besser gesagt, es braucht ein ganzes Evangelium, um zu beschreiben, was diese Bleibe Jesu eigentlich ist. Denn sie ist kein geografischer Ort. Es ist eine Weise, beieinander zu sein, beieinander zu wohnen, ein Gewahr- und Innewerden, eine Berührung, die mich gewiss macht: Du bist da und du bleibst. Du bleibst bei mir. Und wenn ich bei dir wohne, komme ich zu mir. Dag Hammarskjöld, der große Generalsekretär der Vereinten Nationen, der 1961 auf einer UN-Mission womöglich ermordet wurde, schrieb in seinem Tagebuch immer wieder von diesem Bleiben. Nicht ich, so schreibt er, sondern Gott in mir. Indem ich meine Bleibe, mein Bleiben außerhalb meiner selbst suche, komme ich zu mir. In dem einen bist du niemals einsam, in dem einen bist du alle Zeit zu Hause. So schreibt er 1957, und da ist er 4 Jahre im Amt und er ist unentwegt unterwegs von einem Kontinent auf den anderen. Und wenige Wochen vor seinem Tod dichtet er: Du, den ich nicht kenne, dem ich doch zugehöre. Du, den ich nicht verstehe, der dennoch mich weite meinem Geschick, du. Wo ist deine Bleibe? Kommt und seht. Und sie kamen und sahen's und blieben einen Tag. Wie würde man diese Szene auf der Bühne inszenieren, diesen Augenblick, der ja kein Ort und keinen äußeren Raum beschreibt? Vielleicht würde man die drei Personen auf den Boden setzen, im innigen Gespräch vertieft, in ihren Worten, in ihrem Zuspruch, einander Raum und Heimat gebend. Oder so, wie es die Johannesminnen des 13. und 14. Jahrhunderts zeigen. Eine wertvolle Version einer solchen Jesus-Johannes-Figur kann man im Bode-Museum sehen. Johannes an der Seite von Jesus, den Kopf mit geschlossenen Augen auf Jesus Schulter gelehnt, im innigen Verweilen. Bleibt in mir und ich in euch. Oder man würde vielleicht auf der Bühne eine große Festtafel aufstellen, an der wir all die Menschen setzen, die uns etwas bedeutet haben, lachend und singend, und in der Mitte der, der sie versammelt hat aus allen Winkeln der Räume und Zeiten, damit sie endlich wieder beieinander bleiben. Oder würde man die drei, Jesus und die zwei Jünger, vielleicht an das Ufer eines Meeres stellen, mit dem Blick auf den unendlichen Horizont. Denn diese Bleibe schafft wohl Nähe, aber niemals Enge. Wo ist deine Bleibe? Kommt und seht. Wo und wie dieser Ort aussieht, an dem Jesus für uns wohnt und Bleibe schenkt, das muss eben jeder für sich selbst herausfinden. Und dennoch gibt es Dinge, die Menschen helfen, zu diesem Ort zu gelangen und zu bleiben. Dinge, durch die wir diese Erfahrung dieses inneren Ortes machen können. Ich komme zum Gottesdienst. Ich singe Lieder, sie sind mir vielleicht fremd und fern, aber nach und nach findet sich an einem Wort oder einer Melodie eine Resonanz in mir, die nach Zuhause schmeckt. Wir setzen uns hin zum Morgen oder zum Abend, werden still, sind bei uns selbst zu Hause unter den Augen Gottes, so wie es Benedikt von Nursia sagte. Wir verbinden uns mit den unseren, vertrauen sie der größeren Hand an, die sich um uns schließt, und wir segnen die Menschen in unserer Umgebung. Wir segnen unsere Kinder immer wieder. Wir hören auf die Worte der Bibel, unserer Glaubensmütter und Väter, und machen sie uns nach und nach vertraut. Und dann klingt da auf einmal ein Wort auf, mitten am Tag, und stärkt uns. Und wir wissen, wir haben ein Zuhause. Wir hören den Klang der Glocken und besinnen uns. Und wenn wir hinausgehen und die Schöpfung betrachten, dann ehren wir sie als unser Zuhause. Und wir ehren das Kreuz, das wir betrachten. Und wir kehren immer wieder um zu einem Leben in Aufrichtigkeit und Offenheit. Und wir machen uns immer wieder auf die Suche. Und wenn du dich verfranst und verloren hast, dann darfst du dein Herz immer wieder zurückholen an diesen Ort, wo du bleiben darfst. Dein Leben lang und darüber hinaus. Dein Zuhause, deine Heimat, Wohnung, deine Bleibe im Haus der Liebe. An dieser Stelle könnte das Stück beendet sein. Der Evangelist aber fügt noch eine Szene an. Einer der Jünger, der jetzt mit Namen genannt wird, Andreas, berichtet seinem Bruder Simon, und der wird von Jesus zugleich berufen. Das alles geht sehr schnell, und ich frage mich ernsthaft, ob es nicht zu schnell für uns ist und ob wir schon so weit sind. Denn Andreas sagt zu seinem Bruder, wir haben den Messias gefunden. Wer von uns kann das schon so behaupten? und wärst so vermessen, das anderen aufzudrängen. Und dennoch, wer etwas erfahren hat, der kann damit nicht alleine bleiben. Vielleicht würde es für uns schon reichen, wenn wir sagen könnten, da ist etwas. Was, weiß ich noch nicht genau. Aber es fühlt sich nach Bleiben an. Komm doch mit mir. Wir schauen es uns gemeinsam an. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.